WDR3 Hörspielstudio. Es folgt nun der angekündigte Essay von Elisabeth Plessen unter dem Titel »Käme Herr Jesus und wäre unser Gast«.
Ein Spiel mit Worten, ein Tag, ein Nichts aus der Fremde. Ein Spiel im Konjunktiv einer Sprechoper in 7 Szenen über einen langen, traurigen, grauen Tag der Gewohnheit aus der Alltäglichkeit dieser langen, traurigen, grauen Tage. Ein Mann, namenlos, R., Schriftsteller um die 50, ist in dem Spiel die Hauptperson. Ein Mann, der jeden Morgen neu aus seinem Leben streichen möchte und jeden Morgen neu daran geht mit dem Verschleiß, dem Alter, der Hypochondrie im Lärm und in der Raserei seiner Umwelt zu existieren. Alles ebenso pedantisch, tragisch, einsam wie eintönig. Wie ist dieser Mann bloß so alt geworden, kann man sich fragen, mit nicht größerem Schrecken. Wie alt wird er noch, wenn die Welt sich nicht mehr dreht und alles Dasein störrisch auf der Stelle tritt und sich so verbraucht? Wird er 100? Wird er 120? Ist das überhaupt auszuhalten? Sogar wenn man fremd in sich wie er schon längst nichts anderes mehr will, als in der dritten Person von sich reden. Das Leben nicht ein Traum, ein Belagerungszustand, böser Witz. Das kleingeschriebene Leben eine Erfindung aus unbegründetem, unzulässigem Optimismus von Lügnern anderen. Nichts Neues in der Fremde, es gibt da nicht das Wunder eines Grashalms, eines Sonnenstrahls auf einem Tischeckchen, das Wunder eines Blicks, das Wunder einer Liebe, keine Orgie, keine Hautnähe, keine Szene, keine Überraschung, keine Improvisation. Sie, die Frau, Schriftstellerin, kommt bloß allabendlich zu ihm zu Besuch und das seit einem Vierteljahrhundert. Es ist ein genau abgegrenztes Stelldichein, was das Gespräch betrifft, das sich hauptsächlich um die gemeinsame Arbeit dreht und was die Zeit betrifft. Auch dies, Zeremonie, Ritual, ein ehrlicher Witz, Witz der Genauigkeit des sich beim Wortnehmens, eine Exaktheit, die der Beruf mit sich bringt, und alles in allem ein Witz auf die Lüge vom gemeinsamen Leben. Die dritte Person im Spiel ist ein jüngerer Freund, auch schon ein Abgeschliffener, ein intellektueller Alter, Rentner in ästhetischen Belangen, ein junger Mann, der den Teufelskreis der Irritation, Abhängigkeit und Regeln nicht sprengt. Zu fantasielos ist er dazu, auch er ein Poseur in der Chronik der laufenden Ereignislosigkeit, Magerquark und Knäckebrot. Genial der Einfall von Jandls manieristischer Fantasie. Im Spiel ist die Indikation von trivialem, lächerlichstem Alltag in seiner beängstigenden Unproduktivität eben nicht im Indikativ durchgespielt, sondern durchweg im Konjunktiv und das wie ganz normal. Damit kommt die Lust am Spiel ins Spiel, mögliches, kahllauerndes, groteskes, eine Lust, die von der Kraft gespielter Verzweiflung bis zu der verzweifelter Komik ihren Bogen spannt. Erst habe ich das Spiel gelesen, dann habe ich es als Hörspiel gehört, dann habe ich es als Bühnenstück gesehen. Beim Lesen war ich mit meiner Fantasie allein und ungestört. Ich inszenierte mir das Spiel mit den Regieangaben des Autors selber. Beim Anhören des Hörspiels hörte das auf. Die Stimmen der Sprecher kamen hinzu, durch sie ein anderer Vorstellungsraum, eine andere akustische Atmosphäre, eine andere Psychologie. Im Theater, ich sah die Sprechoper in der Berliner Schaubühnenfassung, in der Peter Fitz den Schriftsteller spielte, den er auch, aber anders, in der Hörspielversion gesprochen hatte, bestimmte die Verbindung von Bildelementen, die Bewegung der Schauspieler und ihrer Stimmen, sowie ein anderer Zeitrhythmus die Komposition und ließ einen anderen Eindruck entstehen. War ich gegen Ende meiner Lektüre der Meinung gewesen, dass mich die Hauptfigur, der Schriftsteller, nicht mehr sonderlich interessierte? Ich war geradezu sauer auf die Person geworden, fand sie bloß peinlich, autistisch und trostlos. So verschob sich diese Empfindung beim Anhören des Hörspiels geradezu in ihr Gegenteil. Das hatte mit vielerlei zu tun. Das Manuskript hatte realistische Geräusche zur Untermalung angegeben. Jandl hatte sie in der Hörspielfassung fallen lassen. Erst Stimme kam mir aus einem abstrakten Raum entgegen, aus einem hermetischen Nirgendwo, und ich vermisste zuerst die akustische Illusion der Untermalung. Bald jedoch konnte ich mir kaum mehr vorstellen, was realistische Geräusche wie Wasser einschenken, Telefonklingeln etc. in dem, was ich hörte, noch zu suchen hatten. Die Deklamierkunst von Peter Fitz hatte mich in ihren Bann geschlagen. Was ich hörte, kam nicht aus einem Zimmer mit Tisch und Bett und Taubengegurre und Telefon. Es kam aus einem anderen Innenraum, einem Bewusstsein, einem Kopf. Und in diesem Kopf war ein archaischer Kampf mit den Wörtern im Gang. Da rang jemand, erschöpft, immer erschöpft, gleichzeitig nicht weniger bereit, den genauen Grad seiner Erschöpfung anzugeben, gefragt oder ungefragt. Jemand, der nichtsdestoweniger oder gerade deshalb über einen außerordentlichen Fonds nervöser Energie verfügte. Und die Mitteilungen, die er über sich machte, klangen nicht bloß wie Feststellungen, sondern wie Niederlagen und oder Siege. Die ganz banale Mitteilung beispielsweise, er habe dem Whisky nicht widerstehen können, nicht zum x-ten Mal, sondern nur nicht widerstehen können, wirkte so beschämt, weinerlich zerknirscht, wie eine aus einem unendlichen Schuldvorrat des Versagens eingestandene metaphysische Niederlage. Hingegen das, auf dem Bettrand zu sitzen, sei ihm geglückt wie ein Don Quixotesker Triumph. Ich belauschte eine Stimme, die, was sie sagte, melodramatisch ausdeutete, wobei sie sich für mein Ohr mehr zum Melos, zum Opernhaften neigte, ohne dass es dem Drama, dem Theatralischen geschadet hätte, ganz im Gegenteil. Die Stimme breitete allmählich den ganzen Reichtum ihrer Modulationsmöglichkeiten vor mir aus, so als wäre sie selber die Form und der Inhalt einer musikalischen Durchführung, einer Art Klanggefäß, darin sich zutrug, was ich nicht sah, und dass es in gefährlichen Momenten riskierte, auch mit der eigenen Melodie in die Brüche zu gehen. Die Stimme nahm oratorienhafte Züge an, sie deklamierte, skandierte, starb, wurde lautmalerisch. Beispielsweise, als sie mir mitteilte, sie habe beim Durchsehen der Post einen Brief in der Flut der anderen eben nur überflogen, da bekam sie Flügel und flatterte davon in die Höhe und die Entfernung. Sie evozierte Wörter, wie man es sonst mit Bildern, Gedächtnisbildern zum Beispiel tut, Straße etwa oder Apotheke. Zerdehnte Wörter trennte sie in ihre Silben, sodass ich manchmal nicht wusste, was aus dem Wort werden würde, und meine eigene Assoziation ungeduldig, zum Beispiel bei Apotheke, bevor das Wort noch ganz heraus war, schon Apotheose aus ihm gemacht hatte. Das Wort Depression kam aus Peter Fitz' Mund regelrecht wie durch einen Geburtskanal auf die Welt, ungewollt. Das Wort Telefon entschwebte, man hörte ihm die Entfernung an. Bei Schwindel stieg die Stimme in eine derartige Höhe, dass mich wirklich der Schwindel befiel und ich ängstlich darauf wartete, wohin die Stimme nach ihrem Höhenflug fallen würde, in Morast nach aller Euphorie, und da steckte sie dann auch Hals über Kopf bis zu den Füßen im Dreck. Innig war die Modulierung bei Hand, der Augenblick ruhte darauf, und böse Falten, knurrige Spitzen vor zornförmlich sprühende Augen bekam die Stimme bei der Erklärung, dass er nicht längst erstickt sei an Briefen, ihm ins Maul gestopft, dass nicht längst sein Hirn geplatzt sei, schnatternder Gifte voll, eingeflößt ins Ohr per Telefon, und er sich zerren lasse ans drängende Publikum, die wollten ihren Autor sehen, und wenn dann sitze er vor dem leeren Blatt und nicht ein Wort mehr greifbar sei, solchen Handel habe er nicht abgeschlossen, weder mit sich noch mit irgendwem. So wie Musik visionär werden kann und dann plötzlich Augen bekommt, eine Klavierführung bei Brahms, eine Hornmelodie bei Mozart, so bekam auch Peter Fitz' Stimme Augen. Schrecksekunden konnten es sein oder es lag ein Blickaufschlag in der Stimme, sie machte auf einmal Stielaugen. Der zur Neurose führende Kampf mit den Trivialitäten des Alltags kam mir sehr bekannt vor. Die Permanenz von Knäckebrot und Magerquark beispielsweise in Phasen des Schreibens, um sich durch nichts, was das so labile Gleichgewicht stören könnte, ablenken und aus der Bahn bringen zu lassen. Die Wut auf die Post, aber auch die Neugier darauf, der Zwang zu antworten, der legendäre Entschluss, sich nicht weiter belästigen zu lassen, all die kleinen, so nervenaufreibenden Tricks des glückenden oder misslingenden Versuchs, sich der Öffentlichkeit und ihren Klauen zu entziehen. Ich musste viel lachen. Es war ein Lachen, das zwischen Wahrheit, Amüsiertheit und Verzweiflung kippte. Tour res agitur. Und je länger ich Peter Fitz zuhörte, desto facettenreicher und deutlicher wurde das Psychogramm des Obsédé R. Der heldische Bariton, der Buffo, der neurotisch überhitzte, dramatische, der Monoman entstand. Das Bild eines Mannes, der zertrümmern wollte, wovon er lebte. Dann das, was ihn am Leben erhielt. Denken, Sprache, Liebes- und Morderklärungen an den Beruf. Der Zwang zum Wort und die Lust am Wort. Der Zwang und die Lust zu benennen, zu bannen und sich der Wörter zu entledigen, sich leer zu machen, um endlich Ruhe vor ihnen zu haben. Aber wie sollte er Ruhe haben ohne sie? Da lag das Paradox und das hieß Tod. Ich hörte diesem Monomanen mit großer Anteilnahme zu und die Art und Weise, wie er versuchte, keinsche und mäusische Töne wiederzubeleben, um sie für das Opernhafte des veranstalteten Sprechtheaters zu gewinnen, beeindruckte mich. Im Vergleich dazu kam mir sie, die Frau, Schriftstellerin, lebenslängliche Freundin, von Liebgard Schwarz gesprochen, blass vor. Die Frauenstimme entwickelte sich nicht. Sie blieb auf mittlerer Lage oder Temperatur. Töchterhaft, naiv, devot, zu Füßen des großen Meisters, nicht herausfordernd genug, nicht autonom. Das erotisch Verführerische und Junge als Kontrapunkt zum alpinen Donner von ihm nahm ich ihr gern ab, aber nicht die Schriftstellerin. Christine Oesterlein spielte sie in der Bühnenfassung statuarischer, selbstständiger, gleichaltrig mit ihm sozusagen, dank dieses Kontrastes eben aber auch ältlich und nicht sehr bewegt. Da wieder fehlte das Erotische. Auch diese sie entsprach nicht wirklich meiner Vorstellung. Ich überlegte, warum. Und dachte dann, dass, was mich störte oder mein Gefühl unbefriedigt gelassen hatte, vielleicht aus Jandls Konzeption der Frauenrolle herzuleiten war. Die Frau in Aus der Fremde verhält sich ja meist reserviert. Sie kommentiert, sie reagiert, sie versucht abzumildern, vorsorglich, mütterlich. Sie nimmt sich zurück und gibt nach. Mit anderen Worten, kein Ausbruch auf ihrer Seite, keine übersteigerte Leidenschaft oder Leidenschaftlichkeit. Sie verschwendet sich nicht. Gegen die Dingwelt des Alltags hat sie nicht anzukämpfen. Sie benutzt die Gegenstände, mögen sie nun Weinglas oder Schreibmaschine heißen, gelassen. Sie zeigt ihr Innenleben nicht vor, sie schirmt es ab. Und wenn man in ihren Part nicht auch Brüche und Zwischentöne einlässt, so behauptet sie sich schwer, sehr schwer, gegenüber dem fantasiereichen und alles aussprechenden Chaos, in dem der Mann lebt. Vielleicht ficht sie auch mit den Wörtern und kämpft ihre Sträuße mit ihnen, wie er oder E.T. Hoffmanns Kapellmeister Kreisler, der sich mit einer übermäßigen Quinte zu erdolchen gedenkt. Man weiß es nicht, erfährt es nicht, denn falls sie es täte, täte sie es außerhalb des Spiels, bei sich, zu Hause, am Schreibtisch, und das bleibt eine Welt des Geheimnisses, des Gerüchts, eine Welt vom Hörensagen. Sie selber spricht darüber nicht. Was man über sie erfährt, erfährt man indirekt, über Ers Verzweiflung, denn seine Verzweiflung rührt auch daher, dass er sie für die weitaus größere hält. Bei der Berliner Schaubühnenaufführung war das Bühnenbild nach einem Gemälde von Ludwig Kirchner entworfen. Es zeigte das Atelier, Ers Wohnung, sein Studio, einen geschlossenen, in gelb, rot und blau farbenprächtigen Raum, dessen vierte Wand zum Publikum hin offen war. Illusionistische Geräuscheffekte, die Jandl in der Hörspielfassung weggelassen hatte, gehörten zur Ausstattung dieser Theaterinszenierung. Telefonläuten, Kindergetrappel auf der Treppe, frühmorgens Taubengegurre, Straßenlärm, Verkehrsgeräusche. Der Fantasie blieb hier nur der inszenierte Raum. Sie begnügte sich mit diesem engeren Ausschnitt und sie blieb in den Grenzen des Greifbaren der Körper, anders im Hörspiel, wo sie sich sowohl mit dem Raum mehr als die Körperlichkeit der Personen vorstellen musste. Auch blieb der Dialog auf der Bühne prosaischer. Das hängt mit dem Realismus von Handlung, den eine Bühne nun einmal mit sich bringt, zusammen. Trotz des Tricks, der in der doppelten Relativierung liegt, im Konjunktiv und der dritten Form, nutzte sich auf der Bühne das Mittel bald ab, die Regieanweisungen auszuspielen, die im Dialog stecken. Es kam auf die Dauer kein freies Spiel zustande oder nicht die dritte Dimension. Man sah, was man hörte, was gesagt wurde, wurde auch immer ausgespielt. Das ist sehr künstlich und irgendwann auch langweilig. Anders im Hörspiel. Da herrschte eine andere Künstlichkeit. Die auf der Bühne bloß ausgespielte Regieanweisung verwandelt das Ohr in tatsächliche Handlung. Der Hörer sieht die Aktion. So, wenn es heißt, ein leeres Blatt werde jetzt in die Maschine gespannt oder er rauche, über die bloße Mitteilung hinaus bleibt alles still. Und während man aus dem Fenster blickt oder gegen die Wand oder jemanden anschaut, den man gern hat, stellt man sich vor, was man nicht hört. Man benutzt die eigene Erfahrung dazu. Spannender wiederum ist es, persönlichste Bekenntnisse eines Autors durch die Kunst eines sehr guten Schauspielers direkt und zum Greifen anteilnehmend vermittelt zu bekommen. So zum Beispiel am Ende des Spiels, wenn es heißt, dass er sein Stück auf Schlussapplaus nicht anlegen werde. Darin liegt eine sehr komische Provokation, da ja die Konvention des Theaters aufs Applaudieren aus ist. Man lacht, hat den Doppelsinn verstanden und klatscht dennoch Beifall. Wer applaudiert schon zu Hause vor dem Rundfunkgerät, wenn das Stück aus der Fremde zu Ende ist? Hier kommt es einem grotesk und sinnlos vor, nicht im Theater.
WDR3 Hörspielstudio. Meine Damen und Herren, Elisabeth Plessen sprach einen Essay zu dem Hörspiel Aus der Fremde von Ernst Jandl.